SWR 2 lesenswert. Fortsetzung folgt.
Kein Brief von Charlotte, als Schmidt am Tag seiner Abreise nach London seine Sendungen im Postamt abholte. Nur Rechnungen, darunter eine sehr gesalzene von Dr. Townsend, und ein Schreiben aus Sunset Hill mit der Bitte um eine Anzahlung auf die Kosten, die für Mrs. Jonathan Riker anfallen würden. Dass Charlotte nicht geschrieben hatte, war keine Überraschung. Und dass er enttäuscht wäre, konnte er kaum sagen, ohne zu schwindeln. Wenn überhaupt ein Brief kam, würde er mit großer Sicherheit Kränkungen und schlechte Nachrichten enthalten. Myron hatte ihm am Telefon gesagt, der langsame Heilungsprozess, so drückte er sich aus, habe eingesetzt. Zusätzlich zu den Sitzungen mit Dr. Townsend gehe sie zur Gruppentherapie und zum Malen und Basteln. Laut Myron war das eine Beschäftigungstherapie. Natürlich, dachte Schmidt, sedierte Patienten sitzen im Schneidersitz in einem Kreis auf dem Fußboden, lassen ihre Wut auf Eltern und Ehepartner heraus und versuchen sich anschließend mit Fingerfarben oder Makramee. Trotzdem, der Gedanke, dass womöglich ein Brief von ihr, was auch immer darin stehen mochte, ungelesen auf seinem Küchentisch lag, während er sich mit Alice Verplank verlustierte, war unerträglich. Darum bat er nach langem Überlegen schließlich Carrie, sie möge, wenn sie die Post sortiere, die Brian immer abholte, wenn Schmidt verreist war, nach einem Brief von Charlotte Ausschau halten. Wenn einer eintraf, solle sie ihm am Telefon vorlesen, was drin stand. Es könne gut sein, dass der Brief sehr unerfreulich sei, warnte er sie. Sie nickte. Und wenn schon. In der Zeit, als sie und Schmidt zusammenlebten, hatte sie Charlottes Szenen mehr als einmal miterlebt und verstand ohne weitere Erklärungen, welche Art von Schock er fürchtete. Hier hatte er etwas ganz richtig gemacht. Diese Aufgabe hätte er niemandem sonst anvertrauen können. Niemand besaß so viel natürliche Diskretion oder Takt wie Carrie. Sie würde ihm den Brief vorlesen und nicht mehr davon sprechen, außer um ihn zu trösten. Das Treffen in London hatte in seinen Gedanken eine so große Bedeutung angenommen und ihn mit derart widersprüchlichen Empfindungen, Aufregung, Hoffnung, aber auch unguten Vorahnungen erfüllt, dass er beschloss, einen Tag früher einzutreffen und sich 24 Stunden Zeit zu lassen, um nach dem Nachtflug wieder ins Gleichgewicht zu kommen. Ruhe brauchte er und Gelassenheit. Aber als er sein Programm absolvierte, das heißt seine alten Freunde unter den Gemälden in der National Gallery wieder sah, im Hyde Park spazieren ging, in einem Club in der Nähe von Covent Garden, der seinem New Yorker Club angegliedert war, allein zu Abend aß und sich am nächsten Morgen in einem plötzlichen Entschluss einen neuen Haarschnitt und eine Maniküre verpassen ließ, begriff er immer weniger, warum er auf Gil gehört und die Verabredung mit Alice eingehalten, warum er sich eingeredet hatte, er habe nichts zu verlieren. Oder, besser gesagt, er begriff nur allzu gut. Im Grunde hatte er sich stillschweigend die zynische Auffassung zu eigen gemacht, die hinter Gils Rat steckte. Hab Sex mit ihr, such dein Vergnügen. Ja, er wollte und brauchte Alice dringend. Eine pausenlose Diashow ihrer beider Umarmungen lief in seinem Kopf ab und er hatte keine Lust wegzusehen. Hätten sich ihre Pariser Begegnungen doch auf dieser Basis abgespielt, dann wäre die Erregung, die er jetzt spürte, sein heftiges Verlangen uneingeschränkt freudig. Er hätte den Portier gebeten, ein Sommerblumengebinde in das Zimmer zu stellen, vielleicht wäre er jetzt auf dem Weg nach Heathrow, um sie abzuholen. Hätte er ihr nur nicht gestanden, völlig übereilt und töricht, das erkannte er jetzt, er wolle, dass sie immer bei ihm sei, dass sie ihn heirate. Alice hatte Bedenken gehabt, das musste man ihr lassen, aber ihre Einwände hatten so liebevoll und zartfühlend geklungen, dass er sich erlaubt hatte, ihre Scheu oder das, was er dafür hielt, als bescheidene und schüchterne Einwilligung zu verstehen. Wie dumm von ihm. Die Lehrer in der jesuitischen Schule hatten, abgesehen von langen Abschnitten der Aeneis, einen Bogen um Gedichte gemacht. Aber seine damalige Begeisterung für Latein hatte bewirkt, dass er auf dem College nachholte, was sie ausgelassen hatten. Wieder und wieder hatte er Catull gelesen, und nun wurden die Zeilen aus dessen bitterer Klage über seine geliebte Lesbia zu Bildunterschriften der Diashow. Jetzt aber kenne ich dich und begehre dich umso glühender, aber zugleich bist du mir viel weniger wert und viel leichtfertiger. Warum, fragst du, weil solche Verletzung den Liebenden zwingt, mehr zu lieben und weniger wohl zu wollen. Über welche Kränkung klagte Catull? Über Lesbias Untreue. Galt das nicht auch für Alice, mit dem komischen Unterschied, dass Popow, der Liebhaber mit dem eindeutig älteren Recht, mehr Grund zum Klagen hatte als er? Um 2 Uhr sollte ihr Flugzeug landen. Wenn es pünktlich ankam, würde sie gegen 4 im Hotel sein. Der Tag war so strahlend sonnig, dass Schmidt noch einen Spaziergang im Hyde Park machen wollte. Auf dem Weg hinaus ging er am Empfang vorbei, um sich einen Tisch für ein spätes Mittagessen um 1 Uhr reservieren zu lassen und bestellte das Sommerblumengebinde. Grundgütiger, er liebte sie, er hatte sich nach ihr gesehnt. Der kleine Teufel, der ihm oft etwas ins Ohr blies, kicherte. »Du gehst auf Nummer sicher, mein Junge. Sind diese Blumen wirklich eine Liebeserklärung oder eine heimliche Anspielung, ein Hohn?« »Was wohl?« »Sei still«, erwiderte Schmidt, »ich weiß es nicht.« Von Restaurants erwartete er nicht viel. Er glaubte an den unvermeidlichen Niedergang nicht nur des Abendlandes, sondern des gesamten Planeten. Kein Wunder, dass sich seine Stimmung hob, als er sah, wie zauberhaft das Speisezimmer war und als er vom Maître d'Hôtel mit selbstverständlicher Höflichkeit begrüßt wurde. Während er das ausgezeichnete Essen verzehrte, reifte ein Entschluss in ihm. Auf Bill Gibsons Party hatte er Lies ihm gesagt, in London werde sie alles erklären. Gut, sollte sie. Da er 3 ganze Tage vor sich hatte, eilte es ihm nicht. Pech, wenn es so kam, dass er sie in der Zwischenzeit wie eine Streunerin behandelte. Sie waren im Land Evelyn Waugh's. Dumm gelaufen für Alice, würde eine Romanfigur in Lust und Laster vielleicht sagen. Kaum aber war der Page verschwunden, der Alices Gepäck getragen und im Schlafzimmer abgestellt hatte, Mr. Mansours Sekretärin hatte das von Schmidt bestellte Doppelzimmer dank ihrer Zauberkraft in eine Suite verwandelt, da breitete Alice die Arme aus und sagte, »Hier bin ich, Schmidti. Mach mit mir, was du möchtest. Im Flugzeug habe ich mich unter der Decke selbst berührt und nur an uns gedacht. Und schon bin ich gekommen.« »Komm, wir ziehen uns aus«, flüsterte er zur Antwort. Das Bett war sehr groß und breit, ein überdimensionales Doppelbett, größer als seins zu Hause und gemacht für Schläfer von mehr Umfang und Gewicht, als Alice und er auf die Waage brachten. Und das Schlafzimmer hatte zwar Fenster zum Carlos Place, war dabei aber wunderbar ruhig. Er hatte befürchtet, den Anforderungen dieses Liebesspiels nicht gewachsen zu sein, aber zu seinem Erstaunen funktionierte er. Dank des Zusammenwirkens günstiger Umstände nahm er an. Seit mehr als 6 Wochen war sein Hunger auf Sex ungestillt. Das Liebesleben mit Alice hatte doch den Reiz des Neuen. Er entdeckte eine Art Demut bei ihr, so dass sie zu gewissen Gesten und Forderungen einlud, die sie vorher abgewehrt hatte. Und natürlich dachte er an ihr Masturbieren im Flugzeug. Nach der ersten heftigen Umarmung eröffnete sie ihm wichtige Details. Sie lag gegen die Kissen gelehnt, hatte die Bettdecke abgeworfen, zupfte an ihren Brustwarzen und erzählte ihm, sie sei 2-mal zum Höhepunkt gekommen und nach dem 2. Mal eingeschlafen, die Hand noch in ihrem Slip. So hatte die Stewardess sie gefunden, die nach der Ankündigung, dass Turbulenzen zu erwarten seien, nachsehen wollte, ob Alice angeschnallt war und die Zudecke lüftete. Alice schreckte auf, merkte, wie sie errötete und sah, dass die Stewardess ihr zuzwinkerte und in Lachen ausbrach. Ihre Nachbarin auf dem Fensterplatz war eine alte britische Schreckschraube, die das Ganze nicht komisch gefunden hätte, aber zum Glück fest schlief. Der erotische Reiz der Geschichte und die Selbstverständlichkeit, mit der Alice hinnahm, dass sie schon der bloße Gedanke an ihn erregte, hatten wiederum Schmidt erregt, und sein Begehren war heftig wie zu seiner besten Zeit, so dass er sie wieder und wieder nehmen und mit aller Kraft in sie eindringen wollte. Aber er sah sich vor. Selbst mitten im Eifer des Gefechts hütete er sich, ihr zu sagen, er liebe sie oder von einer gemeinsamen Zukunft zu sprechen. Er versicherte ihr, sie mache ihn unglaublich glücklich. Sie stieß dann heftig atmend hervor, das will ich, das will ich. Und sie war es, die mehr als einmal murmelte, ich liebe dich, Schmidti. Die Tage vergingen schneller, als Schmidt erwartet hatte. Viel Zeit verbrachten sie im Bett. Schon war Montag. Am nächsten Tag musste sie früh morgens nach Paris zurück. Er würde erst am Nachmittag nach Hause fliegen. Aber als sie sich am Montagabend zum Essen setzten, hatte sie weder Popows Namen erwähnt noch die versprochene Erklärung gegeben. Sein Entschluss, ihr die Initiative zu überlassen, war ungebrochen. Mehr als einmal war ihm durch den Kopf gegangen, dass ihm der Aufenthalt in diesem Niemandsland nicht unlieb war. dass es vielleicht die beste Lösung wäre, sich zu verabschieden, ohne dass etwas erklärt oder entschieden war, wenn er sie nur behalten konnte. Aber konnte er das? War das nicht genau der Haken an der Sache? Und zu welchen Bedingungen? Um den Preis immer neuer Demütigungen, so wie er sie auf Gibsons Rasen erlebt hatte, war er bereit, sich auf eine französische Variante von Polyandrie einzulassen? Sich Alice mit dem widerlichen Popow zu teilen? »Schmitti«, sagte sie, als der Sommelier ihnen eingeschenkt hatte, »ich habe dir eine Erklärung versprochen. Ich würde sie lieber nicht geben, aber ich glaube, du wartest darauf.« Fast hätte er gesagt, »nein, lass es, halten wir uns an das, was wir jetzt haben. Ich bin noch nicht reif fürs Schafott.« Aber das brachte er nicht über die Lippen. Er nickte nur, als nicke sein Kopf automatisch. »Eigentlich ist es ganz einfach«, fuhr sie fort. »Ich weiß, dass du dir das meiste schon gedacht hast. Ich erzähle dir nur, wie es gekommen ist. Dann wirst du mich besser verstehen und vielleicht fällt dein Urteil nicht ganz so hart aus. Ja, Serge und ich haben eine Beziehung. Schon sehr lange. Sie begann im Sommer, bevor ich aufs Radcliffe ging. Er arbeitete schon für einen Verlag in Paris. Damals war es Flammarion, nicht der Verlag, in dem wir beide jetzt beschäftigt sind. Und kam nach Washington, um mit meinem Vater über General de Gaulle zu sprechen. Jemand, ein sehr bekannter Politiker, plante ein Buch über de Gaulles Kriegsjahre. Und bevor Flammarion einen Vertrag mit ihm machte, schickte man Serge aus, die Fakten zu überprüfen und von meinem Vater zu erfahren, ob de Gaulle fair geschildert worden war. Mein Vater lud Serge zum Dinner in die Botschaft ein, so lernten wir uns kennen. Ich fand, dass er sehr ernsthaft und differenziert war. Danach ging alles ganz schnell. Er war der erste Mann, mit dem ich schlief. Dann kehrte Serge nach Paris zurück und im Herbst fing ich am Radcliffe an. Serge war schon mit Solange verheiratet, sie war schon gelähmt, sie hatten die Kinder. Er konnte es sich nicht leisten, mich häufig in Cambridge zu besuchen, selbst wenn er mit dem Gedanken gespielt hätte, und von Scheidung war nie die Rede. Ich habe wohl gewusst, dass das nicht in Frage kam. Und wenn ich wieder nach Paris gegangen wäre, wenn wir in derselben Stadt gelebt hätten, wäre ich bereit gewesen, weiter mit einem verheirateten Mann zusammen zu sein? Ich glaube nicht. Ich war sehr unglücklich. Danach war ich mit dem einen oder anderen Harvard-Studenten liiert, aber das wurde nie etwas Ernstes. In Washington dann begegnete ich Tim und nicht lange danach heirateten wir. Das weißt du ja. Er nickte und sagte, »Liebe Alice, du musst deine Suppe essen. Sie will heiß gegessen werden.« Die Bemerkung war so albern, dass sie beide laut loslachten. »Du weißt, dass Solanges Eltern sehr mondain, sehr gesellschaftsbewusst sind. In der Zeit, als Tim und ich nach Paris umzogen, gaben sie in ihrem Haus an der Rue de Lille Empfänge im großen Stil. Hinter dem Haus ist ein riesiger Garten, eher ein kleiner Park, und in der Sommersaison in Paris, ist das der Juni, machen sie immer ihr berühmtes Gartenfest. Le tout Paris, alle, die in der Stadt etwas gelten, sind da. Wie auch immer, wegen meiner Eltern standen auch Tim und ich auf der Gästeliste, und gleich als wir zum ersten Mal zu einer dieser Partys gingen, lief ich natürlich Serge in die Arme. Schrecklich, nicht? Ich hatte ihn seit Washington nicht mehr gesehen und jahrelang nicht mehr an ihn gedacht. Er hat nie gesagt, dass er an mich gedacht habe. Aber er lud mich zum Lunch ein. Ich war damals in meiner Ehe schon ziemlich unglücklich. Seine bestand, seit Solange krank geworden war, eigentlich nur noch darin, dass er sie pflegte und die Jungen großzog. Wir machten nach dem Lunch sofort wieder da weiter, wo wir aufgehört hatten. Es dauerte nicht lang, bis wir regelmäßig zusammenkamen. Ich wollte mich nicht in Hotels mit ihm treffen. Damals war ich viel anständiger. Also mietete er ein Appartement in der Nähe des Verlags. Jetzt gehört es ihm. Er war sehr gut zu mir, Schmitti. Dass er mir zu dem Job verhalf, ist nur ein Beispiel. Ohne ihn hätte der Verlag mich nie eingestellt. Aber wirklich wichtig für mich war sein emotionaler Beistand. Wenn Serge nicht gewesen wäre, hätte ich diese schrecklichen Jahre mit Tim und Bruno nicht überstanden. »Ach so«, sagte Schmidt. »Wenn ich richtig verstehe, fing das alles vor dem grauenvollen Sommer 85 an, bevor du herausgefunden hast, dass Tim schwul ist.« Sie zögerte. »Ja«, antwortete sie dann, »Tim hat sich nicht um mich gekümmert. Wir waren kaum je zusammen. Ich meine damit, er versuchte so gut wie nie mit mir zu schlafen. Es war abscheulich. Sie wischte sich je eine Träne aus den Augen. Aber du hattest schon den Verdacht, dass er schwul sein könnte. Ja und nein. Serge erzählte mir, dass Bruno diesen Ruf habe, und ich brachte Tims geringes Interesse an mir allmählich in Zusammenhang damit, aber ich hatte vor dem Sommer keinen Beweis. Das wird dir seltsam vorkommen, aber bis dahin war ich noch nie jemandem begegnet, von dem ich wusste, dass er homosexuell war. Dieser Lou Brenner hat tatsächlich ins Schwarze getroffen, dachte Schmidt. Aber ist es wirklich wichtig, wann sie es gemerkt hat? Das Ganze ist so blöd. Schmidti, bitte versuch dir vorzustellen, wie sehr ich jemanden zum Anlehnen gebraucht habe. Das verstehe ich. Ich verstehe es sehr gut. Er sagte die Wahrheit. Eine wichtigere Frage beschäftigte ihn noch, und er beschloss, Alice damit zu konfrontieren. Eins verstehe ich nicht, Alice, sagte er. Wo komme ich ins Spiel? Du bist noch mit Popov zusammen. Das ist mir klar, und du bestreitest es nicht. Warum hast du mit mir geschlafen, als ich nach Paris kam? Warum das erste und warum das zweite Mal? Warum hast du da gesessen und mich sagen lassen, dass ich dich liebe und dich heiraten möchte? Diese Worte habe ich benutzt. Warum hast du mich immer so weitermachen lassen? Und warum hast du mich zu diesem absurden Lunch mit Popov eingeladen? Warum hast du mir nicht erzählt, dass du mit diesem Mann in die USA kommen würdest? Und warum bist du überhaupt hier? Sie wischte sich wieder Tränen ab und antwortete dann, Schmidti, das ist wirklich ganz einfach. Ich wollte es. Ich wollte mit dir ins Bett. Du hast gesagt, du hättest dich in Paris auf den ersten Blick in mich verliebt. Kannst du nicht begreifen, dass mir ungefähr das Gleiche passiert ist? Ich bin nicht gewohnt, von Liebe zu reden. Aber auf meine Weise bin ich verliebt. Ich brauche dich. Bitte schick mich nicht weg. »Oh, Alice«, sagte er, »das ist das Letzte, was ich möchte. Du bist mein Traum vom Glück, mein einziger Traum. Aber was ist mit Popov? Weiß er von mir?« »Nein«, sagte sie und klang noch trauriger als vorher, solange sie geweint hatte. »Ich habe es ihm nicht erzählt. Er denkt, ich besuche eine Freundin, die mit einem Professor aus Oxford verheiratet ist. In Paris waren wir immer nur zusammen, wenn er verreist war.« »Ja«, sagte Schmidt, »diesen Teil, dass er verreist war, meine ich, habe ich mir gedacht. Aber ich möchte sicher gehen, dass ich dich richtig verstehe. Du denkst nicht daran, Popov von uns zu erzählen. Ich möchte es noch einfacher sagen. Du hast nicht die Absicht, eure Beziehung zu beenden, ist das richtig?« Sie nickte. »Aber mit mir willst du auch weiter zusammen sein.« »Oh ja«, sagte sie, »und wie sehr?« »Aber warum, Alice, warum? Warum willst du Popov betrügen? Bitte verzeih mir dieses Wort, aber es ist das Richtige. Warum willst du mit zwei Männern schlafen? Was liegt dir an mir?« »Schmidti, du verstehst nicht. Serge ist nicht wie du. Er ist nie wie du gewesen. Wir lieben uns nur ganz selten. Seine Freunde sollen wissen, dass wir zusammen sind. Das gefällt ihm. Er geht gern mit mir aus, liegt gern im Bett neben mir und redet. So ist es immer gewesen. Immer nur sehr wenig von dem, was ich mit dir mache. Jetzt kommt es so gut wie gar nicht mehr vor. Bitte versteh. Die Sache mit Serge ist wie eine alte Ehe. Ich würde ihn zerstören, wenn ich ihn verließe. Das kann ich nicht machen. Du würdest es an meiner Stelle auch nicht tun.« Sie hatten den Hauptgang gegessen und die Flasche Wein getrunken. »Suchen wir uns ein gutes Dessert aus«, sagte Schmidt, »etwas, das zu Champagner passt.« »Dann ist alles in Ordnung«, rief sie. »Du verstehst, und es ist in Ordnung?« Lange Zeit gab er keine Antwort, weder als er den Champagner bestellte, der prompt gebracht wurde, noch als sie ein Dessert aussuchten, auch nicht als der Kellner ihre Gläser füllte. »Es ist so schrecklich traurig«, erklärte er ihr dann. »Das ist wirklich alles, was ich dazu sagen kann.« Es war die Wahrheit. Er hätte ihr gern gesagt, alles sei in Ordnung, glaubte aber, mit der Antwort, die sie erwartete, könne er nicht leben. So wenig wie mit der Antwort, die, wie er fürchtete, die einzige war, die er geben konnte. Schmitti, siehst du nicht, fühlst du nicht, dass wir zusammen glücklich sind? Warum willst du dieses Glück aufgeben?« Er holte tief Luft. »Also gut«, sagte er, »ich will eine Erklärung versuchen. Es war ein Fehlstart, ein Anfang unter falschen Voraussetzungen. Ich habe nicht an ein kurzes Intermezzo, nennen wir es so, das Wort ist das mildeste, das mir einfällt, mit dir gedacht. Dass du so etwas wollen könntest, wäre mir nie in den Sinn gekommen. Ich habe mich wirklich und wahrhaftig in dich verliebt, so ernsthaft und ehrlich, wie ich es vermag. Sicherlich ist an meiner Art zu denken und zu reagieren etwas durch und durch falsch, aber ich kann keine Kehrtwende machen und sagen, ach, dies ganze Gerede von der ernsthaften Liebe war nur ein blöder Fehler. Popow bleibt zwar im Spiel, doch Alice und ich, wir können uns treffen, wenn er auf Reisen oder anderweitig beschäftigt ist und uns dann eine herrliche Zeit gönnen. Das kann ich einfach nicht. Ich kann nicht die Brotkrumen essen, die von Popows Tisch fallen. Deshalb schlage ich vor, wir verzehren unser Soufflé, trinken unseren Champagner aus, nehmen einen Kaffee und einen Brandy, der so gut ist wie der in Paris, und danach gehen wir dann ins Hotel und gönnen uns eine heiße Nacht in der Kiste. Entspricht das nicht im Kern deiner Vorstellung? Das habe ich nicht verdient, erwiderte sie. Oder vielleicht doch. Vielleicht habe ich es nicht anders gewollt. Sei es drum. Eine Nacht in der Kiste und dann leb wohl. Aber ich hoffe, du wirst nicht vergessen, was ich dir jetzt sage. Du machst einen schrecklichen, grausamen Fehler. Einen, den du immer bereuen wirst. Als am Morgen ihr Wecker klingelte, griff er nach dem Telefon, um Frühstück zu bestellen. Sie hinderte ihn daran, schüttelte ärgerlich den Kopf, sagte aber nichts. Dann schloss sie sich ins Bad ein. Als sie wieder herauskam, war sie angezogen, ihr kleiner Koffer war gepackt. Das hatte sie erledigt, bevor sie ins Bett gegangen waren. Sie riss das Gepäckstück hoch, ging aus dem Zimmer und schlug die Tür hinter sich zu. Unterdessen hatte er sie um Verzeihung gebeten, sie angefleht, ein Wort zu sagen, ihm eine zweite Chance zu geben. Sie beachtete ihn nicht. Was hatte ihn dazu gebracht? Der Champagner, den er fast allein ausgetrunken hatte? Seine Wut auf sie und Popow? Wut auf das eigene Verhalten? Kaum hatte sie ihm erklärt, er begehe einen Fehler, den er bereuen werde, sah er ein, dass sie recht hatte. Aber wie sollte er ihn ungeschehen machen? Als sie dann in der Kiste waren, diese Wörter, diese scheußlichen Wörter, hatte er sie geliebt, ohne ein einziges liebevolles Wort, ohne alle Zärtlichkeit, stattdessen jede Liebkosung zu einem tätlichen Angriff werden lassen. Gesten, die sie sonst gern, anscheinend sogar mit Freude gestattet hatte, waren zu unerbittlichen Forderungen geworden. Der forschende Finger in ihrem Anus, die verlangte und erhaltene Fellatio, der endlose Kunnilingus. Er ließ so lang nicht ab von ihr, bis sie noch einmal in einem Krampf aufschrie, worauf er sie triumphierend mit einer Aufzählung aller Qualitäten ihrer Muschel traktierte, die ihm mehr Genuss verschafft habe als je eine andere zuvor. Als sie fertig waren, kam er zur Vernunft und flehte sie an, ihm zu verzeihen. Aber jetzt blieb sie stumm. Sie sagte nichts, kein Wort, als habe ihr die Kehle zugedrückt. Eine heiße Nacht in der Kiste, das hatte er gesagt, und er fürchtete, das Echo dieser Wörter würde ihn für alle Zeiten verfolgen. Als sie gegangen war, sah er sich im Badezimmerspiegel an. Sein Gesicht war weiß, blutleer. Er war ein Wrack.